Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Partei des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan hat die Parlamentswahl zum dritten Mal in Folge gewonnen. Die religiös-konservative AKP konnte heute nach bisherigen Hochrechnungen ihr Stimmenergebnis von 2007 noch einmal verbessern. Ihr zentrales Ziel, die Zweidrittelmehrheit der Sitze, hat sie allerdings offenbar verfehlt. Das hätte Erdogan die Möglichkeit gegeben, die Verfassung ohne die Mitsprache anderer zu ändern.
Normalerweise geht es bei Wahlen um Sieg oder Niederlage. Nicht so beim heutigen Urnengang in der Türkei. Hier stand schon lange fest, wer sich am Abend wird feiern lassen können. Der Vater des Wirtschaftswunders am Bosporus, Recep Tayyip Erdogan, der alte und zugleich neue Ministerpräsident. Und doch, als er seinen Wahlzettel abgibt, weiß er nur zu genau, dass es auch für ihn heute auf jede Stimme ankommt. Schließlich wollen er und seine AKP mehr. Eine Zweidrittelmehrheit, mit der man die Verfassung der Türkei, die noch die Handschrift des Militärputsches von 1980 trägt, im Alleingang ändern. Und so wird auch für ihn die Veröffentlichung der ersten verlässlichen Hochrechnungen ein Krimi. Das erlösende Ergebnis, um die 50% werden es wohl für die AKP. Ein Durchmarsch. So viele Stimmen wie noch nie und doch. Es werden wahrscheinlich weniger Abgeordnete der Regierungspartei im Parlament Platz nehmen können. Neue Einteilungen der Wahlkreise und diesmal weniger verlorene Stimmen für Parteien, die es nicht ins Parlament schaffen, sind dafür ursächlich. Ihm ist zumindest ein Achtungserfolg gelungen, dem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, dem Chef der sozialdemokratisch orientierten CHP. Zwar ist man weit von einem Wahlsieg entfernt, hat aber um rund ein Drittel zulegen können.
Es klingt paradox. Die AKP stellt zum dritten Mal hintereinander die Regierung in der Türkei. Diesmal mit mehr Stimmen und Prozenten als jemals zuvor. Und doch bleibt alles beim Alten. Beim Großprojekt Verfassungsänderung wird man sich weiter Partner suchen und Volksabstimmungen bestehen müssen. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so.
Nach mehrtägiger Belagerung ist die syrische Armee mit Panzern in die Stadt Cizre al-Shughur eingerückt. Das Staatsfernsehen berichtete von schweren Gefechten, bei denen es Tote gegeben habe. Die USA und Deutschland verurteilten die Gewalt, mit der die Regierung gegen die eigene Bevölkerung vorgehe. Die Kleinstadt an der Grenze zur Türkei gilt als Hochburg der Gegner von Staatschef Assad.
Tagelang hatten syrische Soldaten die Region um Cizre al-Shughur belagert. Heute nun die Erstürmung der Stadt. Augenzeugen sprechen von lauten Explosionen und schwerem Feuer. Es ist der bislang massivste Militäreinsatz der syrischen Führung gegen ihr eigenes Volk. Propagandabilder des Staatsfernsehens zeigen ein paar konfiszierte Waffen von Aufständischen und scheinbar dankbare Bewohner. Internetvideos, die aus der vergangenen Nacht stammen sollen, zeigen ein ganz anderes Bild. Menschen in Cizre al-Shughur, die gegen den Einfall der Armee protestieren. Lauthals fordern sie ein Ende der Assad-Regierung. Doch damit nicht genug. Handyaufnahmen zeigen offenbar Soldaten, die nicht auf das Volk schießen, sondern gemeinsam mit dem Volk demonstrieren. Experten halten es für möglich, dass desertierende Soldaten Schutz bei Bewohnern gesucht und sich mit ihnen verbrüdert haben. Das könnte den Konflikt mit der Armee weiter anheizen. Nach wie vor flüchten tausende Menschen aus Angst um ihr Leben. Auch Alte und Kranke nehmen die Strapazen der Flucht auf sich. Wir können hier nicht mal kranke Menschen behandeln. Manche haben Herz- oder Blutdruckprobleme, aber wir können nichts für sie tun. Mehr als 5000 Menschen ist bislang die Flucht in die Türkei gelungen. Die türkische Regierung hält ihr Versprechen, die Grenze offen zu halten und den Menschen Unterkunft und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Die Flüchtlinge wissen es zu schätzen. Vergangene Nacht haben sie ein Schild hochgehalten, darauf zu lesen: Danke, Erdogan.
In Libyen gehen die Kämpfe zwischen Gaddafis Truppen und Aufständischen weiter. Nach Angaben der Rebellen gibt es schwere Gefechte um den strategisch wichtigen Ölhafen Zawiya. 13 Menschen seien allein gestern getötet worden. Sollten die Aufständischen die bislang von Gaddafi-Truppen beherrschte Stadt einnehmen, kämen sie ihrem Ziel näher, die Hauptstadt Tripolis von der Außenwelt abzuschneiden. Auch nahe der drittgrößten Stadt Misrata wurde heute gekämpft.
Heftige Gefechte liefern sich Rebellen und die Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi rund um Misrata. Seit Tagen ist diese Region wieder verstärkt unter Beschuss. Die Regierungstruppen versuchen, die Aufständischen einzukesseln und deren geplanten Marsch zur Hauptstadt Tripolis zu unterbinden. Doch laut Rebellen konnten diese Angriffe weitestgehend zurückgeschlagen werden. Die Aufständischen zeigen sich siegessicher. Einige Gaddafi-Kämpfer sollen hier gefangen genommen und eine ganze Reihe von Kriegsgerät zerstört worden sein. Wir haben die Truppen des Feindes zurückgeworfen und wir haben 10 Gefangene gemacht, so der Kommandant dieser Rebellengruppe. Wir haben einige ihrer Fahrzeuge und Panzer zerstört und dank Gott und unserer starken Moral diese Region gesichert. Seit Freitag hatten Gaddafis Truppen Ortschaften am westlichen Rand von Misrata beschossen, vor allem betroffen der Ort Dafnia. Nach Angaben eines Krankenhausarztes wurden bei diesen Kämpfen 31 Rebellen getötet und 61 verletzt. Auch westlich von Tripolis in der Stadt Zawiya, so sollen es diese Internetbilder belegen, gibt es schwere Kämpfe. Diese Stadt ist strategisch besonders wichtig, denn sie liegt an der Hauptstraße von Tripolis zur tunesischen Grenze. Und das ist die Hauptversorgungslinie für das Gaddafi-Regime.
Bei Strahlenmessungen rund um das havarierte japanische Atomkraftwerk Fukushima ist erstmals eine deutlich erhöhte Strontiumdosis im Grundwasser gefunden worden. Nach Angaben des Betreibers TEPCO war die Konzentration des radioaktiven Metalls viel höher als zulässig. In 11 weiteren Orten in der Provinz Fukushima haben die Behörden auch im Boden Strontium gefunden. Das Material gilt als besonders schädlich für Knochen und kann Leukämie auslösen.
Mit dem Geigerzähler unterwegs. Flächendeckend an tausenden Stellen wird in der Region Fukushima nach radioaktiver Strahlung gesucht. In Date-Shirio Senmachi sind die Messwerte überraschend hoch. 20 Millisievert pro Jahr könnten es sein. Bei der Bürgerversammlung gedrückte Stimmung. Beinahe zufällig wurden die Messwerte gefunden, noch dazu Monate nach dem Reaktorunglück. Wie kann das sein? Die Bewohner von Date fürchten, sie werden die Nächsten sein, die ihre Heimat verlieren. Sie haben ein kleines Kind in der Familie. Wir würden gerne von hier verschwinden, aber wer bezahlt uns den Umzug? Wir sind Landwirte. Wir brauchen saubere Erde für unser Gemüse. Die Regierung muss uns entschädigen. Überhöhte Strahlung alarmiert auch die Helfer im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Vor Wochen schon wurde radioaktives Jod im Grundwasser festgestellt. Jetzt fanden Experten dort erstmals auch Strontium. Gemessen wurde gleich neben den Blöcken 1 und 2. Die Werte sind 240 mal höher als zulässig. Strontium kann das Knochenmark schädigen oder Leukämie auslösen. Besonders gefährlich ist die radioaktive Strahlung für Kinder. Auf Schulhöfen und Spielplätzen lassen die Behörden die Erde abtragen. Etwa 300 Stellen in der Region Fukushima sind betroffen. Es wird Monate dauern, bis der verseuchte Boden gereinigt ist.
Papst Benedikt XVI. Hat heute zu Pfingsten der Christen gedacht, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Er ging dabei auch auf die Seligsprechung eines Priesters morgen in Dresden ein. Der Geistliche war 1943 im KZ Dachau getötet worden. Benedikt rief zu Dialog statt Gewalt und zum Respekt der Menschenwürde auf. Auch in Deutschland forderten die Kirchen die Gläubigen auf, aufeinander zuzugehen und mehr Verantwortung zu übernehmen.
Festlicher Einzug zum Pfingstgottesdienst. Der Freiburger Erzbischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat mit den katholischen Gläubigen hier die Messe gefeiert. In seiner Predigt sagte er, dass Pfingsten die Energieoffensive Gottes für die Menschen sei.
Pfingsten macht die Kraftquelle der Kirche, die entscheidende Kraftquelle unserer Welt, sichtbar. Menschen, die vom Geist Gottes geleitet, gestärkt und bewegt sind. Menschen, die begeistert sind von Gott und für ihn, sind die Boten und Träger der Hoffnung.
Chor und Domkapelle umrahmten den Festgottesdienst im vollbesetzten Freiburger Münster. Zollitsch warnte auch davor, die Welt schlecht zu reden und rief Medienmacher und Mediennutzer dazu auf, nicht schwarz-weiß zu malen und immer offen für andere Positionen zu bleiben.
Und der Heilige Geist.
Die Bedeutung des Pfingstfestes für den Glauben wurde auch in vielen evangelischen Gottesdiensten betont. Pfingsten erinnere daran, dass Christen sich in der Gesellschaft einmischen sollten. In der Berliner Marienkirche beteten Protestanten für die Menschen in den arabischen Ländern, die für Freiheit kämpfen. In Fürbitten gedachten sie auch der gefallenen deutschen Soldaten in Afghanistan.
Beim Pfingsttreffen der sudetendeutschen Landsmannschaft in Augsburg hat der bayerische Ministerpräsident Seehofer die gute Nachbarschaft zwischen Bayern und Tschechien betont. Zuvor waren wieder Empfindlichkeiten im Verhältnis zwischen Landsmannschaft und tschechischer Regierung deutlich geworden. Die Landsmannschaft hatte von Prag Worte des Bedauerns für die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert. Der tschechische Präsident Klaus reagierte empört und verwies auf die Gräueltaten durch die Nationalsozialisten in der damaligen Tschechoslowakei. Multikulti in Berlin. Beim Karneval der Kulturen sind 95 bunt kostümierte Gruppen von Einwanderern durch die Straßen Kreuzbergs und Neuköllns gezogen. Mit viel Rhythmus zeigten sie Kostüme und Tänze aus ihren ehemaligen Heimatländern. Hunderttausende am Straßenrand feierten mit. Der Karneval der Kulturen findet zum 16. Mal statt. Er richtet sich gegen Fremdenfeindlichkeit und soll Berlin als bunte Metropole zeigen, in der viele Einwanderer zu Hause sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Pfingstmontag, den 13. Juni.
Am Montag gelangt Deutschland unter Tiefdruckeinfluss und der sorgt zum einen für Regenwolken, zum anderen für warme Atlantikluft. Dahinter fließt wieder kühlere Luft heran, die uns aber erst am Dienstag erreicht. Von Westen breiten sich heute Nacht Wolken aus und bringen im Südwesten sowie an der Nordsee schon Regen. Morgen im Norden und Osten zum Teil noch freundlich, sonst gibt es meist viele Wolken und vor allem in der Südhälfte fällt gebietsweise Regen oder es gibt einzelne Schauer, besonders südlich der Donau auch Gewitter. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus Südwest bis West. In der Nacht 10 bis 13, in einigen Mittelgebirgstälern 7 bis 9 Grad. Morgen 18 bis 24, im Osten sommerliche 25 bis 26 Grad. Am Dienstag im Nordwesten mal wolkig, mal sonnig. Im übrigen Land verbreitet Schauer und einzelne, zum Teil kräftige Gewitter. Am Mittwoch im Süden noch unbeständig, sonst freundlich und trocken. Der Donnerstag beginnt freundlich, aber später wird es von Westen gewitterig. Auch lokale Unwetter sind möglich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Wahlsieg für Erdogan, wie mächtig wird der türkische Ministerpräsident, sowie Demonstration in Burgdorf, was wird aus der Anti-Atom-Bewegung?